Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Das ist Folge 2 unseres Podcasts über Ambulantisierung und Krankenhausreform, gemeinsam mit Petra Lünen.
Hallo.
Und natürlich ist unser Stargast Jörg Albert, der sich durch all das durchwühlt. Und wir haben beim letzten Mal ja, sagen wir mal, relativ einfache Dinge gemacht, nämlich Ambulantisierung, was wird wie vergütet. Da war noch leidlich Übersicht, aber jetzt wird es unübersichtlich. Und deswegen, Petra, gebe ich gemeinerweise einfach an dich jetzt ab.
Ja, genau. Ich glaube, das Einzige, was mich durch diese Folge rettet, ist, dass wir bei dem Thema Krankenhausreform noch viel, viel mehr auf der Metaebene sind als bei der Ambulantisierung, die ja tatsächlich schon in der Praxis angekommen ist. Aber ich würde, glaube ich, schon gerne starten nochmal mit so einem kleinen Überblick. Wir haben jetzt im Dezember die Situation gehabt, dass das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz verabschiedet wurde. Und wir wissen, feststeht, dass 2027 bundesweit Leistungsgruppen eingeführt werden sollen. Und diese Leistungsgruppen, wie sie aussehen sollen, das ist jetzt schon veröffentlicht, das kann man nachlesen. Und wir wissen genau, wie die konkreten Vorgaben für diese Leistungsgruppen sein sollen. Und ab 27 wird es dann so sein, dass man sich um seine Leistungsgruppe bemühen muss, dass man die zuerkannt bekommen muss und dass man nur noch die Leistung erbringen darf, die auch da definiert sind. Und ich würde ganz gerne, bevor wir so ins Detail gehen, was jetzt die Fallstricke sind, wo wir die Probleme sehen und was alles noch so unklar ist, nochmal dich bitten, Jörg, einfach nochmal zu sagen, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Leistungsgruppeneinführung? Was ist jetzt, was soll damit erreicht werden?
Ja, hallo Thomas, hallo Petra, vielen Dank auch für die Einladung zu dieser Sendung und ich freue mich, hier in die Leistungsgruppendefinition jetzt gleich einzusteigen. Ja, das Versprechen, das uns gegeben wurde, war ja das des Bürokratieabbaus und der Qualitätsvermehrung. Das war der Aufschlag für die Krankenhausreform. Und bevor wir einsteigen, können wir schon sagen, Bürokratieabbau wird nichts.
Surprise, surprise.
Und Qualität vielleicht steigern wir die auch ein bisschen. Aber naja, der Gedanke war ja der, man hat zu viele Standorte für einzelne Leistungen und dadurch einen Qualitätsverlust. Das ist ja durchaus auch belegt in operativen Fächern, auch vielleicht in Leistungen, die wir erbringen, dass wenn man eine gewisse Mindestmenge, ist ja das Stichwort, erbringt, dass man dann höhere Qualität hat, als wenn man deutlich unter der Mindestmenge bleibt. Und der ökonomische Effekt dieser Umverteilung sollte ja sein, wenn man jetzt weniger Standorte hat, dann wird das Budget, das vorher auf mehr verteilt wurde, nun auf weniger verteilt und dann kriegt der Einzelne, der eben den Standort erhält oder die Leistungsgruppe dann auch erhält, vielleicht mehr Qualität und vielleicht dann eben auch mehr Budget. Das sind die Ausgangspunkte und jetzt müssen wir besprechen, was zeichnet sich ab.
Darf ich mal eine politische oder so eine fast philosophische Frage einwerfen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sowas festzulegen. Offenbar ist in unserem System so, dass nach wie vor alle losrennen dürfen und gucken, ob sie es erreichen. Also es gibt niemand, der sagt, so Moment, jetzt Status quo, statt X, es gibt 10 Kliniken und nur noch 2 machen jetzt diese und jene Operation, oder?
Ja doch, genau das soll jetzt kommen, Thomas, mit der entsprechenden Vorhaltevergütung, die entsprechend ausgeschüttet wird, nur noch an die, die gewisse Mindestvorhaltezahlen auch erreichen.
Das heißt, es gibt Punkt X und da wird es entschieden.
Punkt X soll an einer sogenannten Perzentile orientiert sein. Das heißt, die Methodik sieht vor, dass man guckt, welches Leistungsvolumen in einer Leistungsgruppe in Deutschland erbracht wird und dann guckt man, wo der einzelne Standort sozusagen steht und wie viel Leistungsanteil er hat und je nachdem, ob er dann eben deutlich drunter liegt unter dem Schnitt in Deutschland, wird er unter Umständen vom Netz genommen. Das ist der Gedanke.
Das ist ja sozusagen jetzt der Schritt, der noch offen steht. Also ich würde gleich nochmal auf die Leistungsgruppendefinition, vor allem bei uns, bei der komplexen Gastroenterologie zu sprechen kommen. Aber jetzt ist Thomas schon vorgeprescht zu den Mindestvorhaltezahlen. Wer legt die denn fest und was haben wir denn da jetzt für Optionen? Also können wir das mitbestimmen? Wer kalkuliert das? Wie wird das kalkuliert? Was wissen wir darüber?
Wenn wir nicht alles jetzt hier im Podcast vertiefen können, dann darf ich an der Stelle auch auf unsere DGVS-Homepage verweisen. Das ist auch immer wertvoll, da reinzugucken. Aber um die Frage zu beantworten, die Methodik hier soll erstmal entwickelt werden, ehrlicherweise, für die langfristige wissenschaftliche Begründung. Das IQWiG soll genau das tun. Das heißt, durchaus wissenschaftlich begründen, warum entsprechende Grenzwerte an Mindestvorhaltung bzw. an Mindestzahlen pro Leistungsgruppe definiert werden. Wir kommen ja aus dem System Nordrhein-Westfalen. Das heißt, das sind schon gewisse Qualitätskriterien und Personalanforderungen definiert, die eine Leistungsgruppe zulassen lassen. Das heißt, man kann dann eine Leistungsgruppe als Krankenhaus beantragen, wenn man entsprechende Qualitätskriterien erfüllt und auch entsprechende Leistungen erbringen kann, einfach ausgrund der technischen und personellen Voraussetzungen. Aber wir sind gerade dabei, jetzt bis März einschließlich soll das gehen, dass das nochmal ausformuliert wird und auf die bundesweite Krankenhausreform ausgerollt wird, gibt eine entsprechende Verordnungsermächtigung, die gerade erstellt wird, wo man eben diese nordrhein-westfälischen Kriterien nochmal genau sich anschaut und dann guckt, wie formuliert man das um. Und dann in der Folge, die nächsten Jahre, ist dann eben beim IQWiG die Rolle beziehungsweise bei einer Kommission des gemeinsamen Bundesausschusses, wo diese Mindestqualitätsanforderungen wie auch die Mindestvorhaltezahlen jeweils definiert werden sollen und weiterentwickelt werden sollen.
Aber entschuldige, jetzt nochmal eine blöde Frage. Das kommt mir ja vor wie ein Rennen, wo man sagt, ja, es wären mindestens 5000 Meter, vielleicht wird es aber auch ein Marathon und irgendwann am Ziel wird dann abgerechnet, oder? Und bis dahin, also wenn man so gerade so vermutlich an der Grenze liegt mit ERCPs oder was auch immer, dann muss man ja mal gucken, die Zahlen so weit zu steigern, dass man im grünen Bereich ist. Oder wie wird das dann praktisch werden? Irgendwann fällt das Beil, oder?
Meine ehrliche Antwort ist, ich kann mir sowas ganz gut vorstellen, so ein System in Fächern wie Ösophaguschirurgie oder Endoprothetik. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wenn man jetzt ein Fach nimmt wie die Gastroenterologie, da haben wir Leistungen wie, sag ich mal, genuin, da in so eine komplexe Leistungsgruppe, komplexe Gastroenterologie fallen. Da ist sicherlich die ESD dabei, da sind POEMS dabei, da sind ERCPs mit dabei, da sind aber auch CED-Fälle dabei, da sind hepatologische Spezialfälle mit dabei und all das packt man dann in einen Topf. Und jetzt will man daraus eine Mindestvorhaltezahl machen. Ja, ich bin gespannt, wie das aufgelöst wird. Welcher Fall ist da dann entscheidend? Oder man hat dann doch die Einsicht und sagt, bei solchen Dingen wie internistischen Fächern gibt es nicht ein Zusammenschau des gesamten Leistungsvolumens, sondern es gibt Indexleistungen, die könnte ich mir die ERCP vorstellen, die dann am Ende eben dafür sprechen, dass hier eine Leistungsgruppe auch die Mindestvorhaltezahl erfüllt. Aber das ist genau das, was jetzt, glaube ich, intensiv diskutiert wird im Bundesministerium Gesundheit. Und ich bin gespannt, wie diese Verordnungsermächtigung aussieht, die da dann im April kommen soll.
Was Thomas jetzt gerade beschrieben hat, ist ja das Rennen. Es ist ja wenig Zeit für dieses Rennen. Also 27 wird das System scharf gestellt. Und es gab ja auf dem DRG-Forum sehr, sehr schönen Vortrag, der das Ganze mal simuliert hat, wo man eben das Perzentil Mindestvorhaltezahl so ein bisschen variieren kann und dann sieht man, wer verschwindet vom Netz und wer nicht oder welche Leistungsgruppe. Ist es nicht jetzt Aufgabe der Fachgesellschaft, da eine Vorgabe zu machen und zu sagen, wir beschränken uns und wir schlagen jetzt ein paar Schlüsselfragen vor oder was ist da unser Plan?
Ich denke, unsere Aufgabe ist, wissenschaftlich begründbare Qualitätsvorgaben zu benennen. Das haben wir ja auch getan. Zum Beispiel im Bereich ERCP im letzten Jahr haben wir ein entsprechendes Papier formuliert, wo man eben sieht, dass es schon eben auch klinische und wissenschaftliche Daten gibt, dass eine gewisse Frequenz an Leistungen, wir haben da die ERCP mit 200 ERCPs pro Jahr, ja letztendlich am Ende dann gefunden als mögliche Grenze, dass das entsprechend ein Kriterium sein kann. Aber das sind, glaube ich, die Hinweise, die wir geben können als wissenschaftliche Fachgesellschaft.
Jörg, ich möchte gerne einmal noch auf unser Anfangsthema zurückkommen. Wir haben gesagt, die Leistungsgruppen sind definiert, Vorbild NRW. Und die Haltung im BMG ist so, dass man da im Moment wenig dran rütteln kann, auch wenn die perspektivisch weiterentwickelt werden sollen. Wie stellt denn sich das jetzt da für die Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie? Du hast am Anfang gesagt, wir wollen Zentralisierung und mehr Qualität. Kann man das erreichen mit der Definition der Leistungsgruppe, die jetzt im Gesetz steht?
Ich denke, dass wir auch mitdenken müssen, das Geldverteilungssystem, das dann auf uns zukommt. Das heißt, mehr Geld gibt es nur dann, wenn es weniger Standorte gibt. Das ist die Denke. Und da haben wir ja am vergangenen Mittwoch in unserem DRG-Gesundheitsforum gesehen, in den Analysen, die uns vorgestellt wurden, dass das zumindest kurzfristig nicht funktionieren wird. Das heißt, die großen Leistungserbringer, ich glaube, es war das Beispiel Uniklinikum Kiel, wird gar nicht so viel mehr bekommen, selbst wenn da die Vorhaltevergütung entsprechend greift, sondern eher einen Prozentpunkt weniger als im alten System. Das heißt, diese Umverteilung an Geld wird auch ein Langlauf sein. Da kommt dessen Versprechen auf die Zukunft. Und da hoffen wir natürlich, dass das auch funktionieren wird. Aber jetzt auf die komplexe Gastroenterologie bezogen, heißt das natürlich, wir müssen die Leistungsgruppe so eng definieren, dass es einen Mehrwert an Finanzierung für die leistungserbringenden Standorte dann gibt. Aber natürlich auch so breit formulieren, dass nicht zu viele vom Netz gehen müssen. Und dieser Mittelweg ist natürlich so zu definieren. Letztendlich müsste man da ein bisschen jonglieren über den Grupper, über die entsprechende Leistungsgruppenzuordnung von Fällen, schauen, wie wirkt sich das aus. Und es ist tatsächlich schade, dass diese Auswirkungsanalysen nicht öffentlich beziehungsweise in Kooperation mit Fachgesellschaften derzeitig gemacht werden, sondern da sind die Kostenträger mit dabei und die politischen Akteure. Aber meine Einschätzung auf deine Frage, um auf die konkret zurückzukommen, ist die, dass wir solche breiten Spezialleistungen, so will ich es mal nennen, wie die ERCP unbedingt in der komplexen Gastroenterologie brauchen. Und sowas wie eine ERCP nicht in der allgemeinen Inneren verankert werden sollte, um hier entsprechende auch Refinanzierungs- und budgetären Aspekte letztendlich für die Leistungsgruppe heben zu können.
Stichwort Vorhaltevergütung hast du gerade angesprochen, gab es ganz tolle Berechnungen oder Simulationen im Rahmen des DRG-Forums. Ich habe eigentlich immer gedacht, oder so wurde es ja auch politisch vorgestellt, es kommen 60% Leistungen ab 27, die dann über die Vorhaltevergütung fallzahlunabhängig bezahlt werden. Dann gab es einen sehr, sehr spannenden Vortrag, den ich fast ein bisschen apokalyptisch fand, wo zum Schluss irgendwie rauskam, das war eine sehr komplexe Berechnung. Man kann sich das DRG-Forum ja auch online bei uns auf der Webseite angucken, wer sich da mathematisch besonders interessiert. Das ist bei weitem nicht 60% fallzahlunabhängige Leistungen, sondern wenn man dann andere Teile dieser Berechnung, zum Beispiel fallzahlabhängige Pflegekosten und so weiter mit einberechnet, wird das viel, viel weniger. Nach dieser Diskussion im DRG-Forum, wie schätzt du das denn ein, diese Vorhaltevergütung? Was bringt die denn dann tatsächlich? Ist die entökonomisierend? Das war ja die eine Frage. Und die andere Frage hast du eigentlich schon zum Teil beantwortet. Bringt sie wirklich mehr Geld?
Also die Entökonomisierung kommt mit der Vorhaltevergütung, so wie sie jetzt im Gesetz steht, ist definitiv nicht. Es wird am Ende ein Drittel eher der Erlöse sein, die über die Vorhaltevergütung kommen. Die werden sozusagen dann auch vorgestreckt, diese Finanzierung, wenn man entsprechende Mindestvorhaltezahlen im vorvergangenen Jahr erfüllt. Aber durch dieses Wenn und die entsprechende Perzentilendiskussion, die wir vorhin angeschnitten haben, wird es natürlich so sein, dass das eher ein Planinstrument wird, über das dann vielleicht sogar der Bund durchgreift auf die Länder in Richtung Krankenhausplanung. Und das scheint letztendlich der Hintergedanke hinter dieser komplexen und wirklich sicherlich nicht bürokratieabbauenden Element zu sein, das hier gut klingt. Vorhaltevergütung denkt man erstmal, ja, da kriege ich was dafür, dass ich da bin und einfach hier Leistung anbiete. Was am Ende aber sich als komplexes Rechenmodell entpuppt, was vielleicht eher als Planungsinstrument dann wirkt, als dass es tatsächlich eine Vorhaltung im ersten Sinne des Wortes erfüllen wird.
Und zwar kommt es ja, wenn ich das recht verstanden habe, daher, dass das nicht auf alle 60% sind, sondern jede einzelne Leistung hat eine andere Vorhaltung. Ne? Und wenn man das, glaube ich, im Durchschnitt ausrechnet, landet man, wie du sagst, bei 35%. Das war genau. Doch das Fazit. Ja?
Genau, es werden aus den DRGs jeweils Anteile ausgegliedert, die natürlich nicht die Pflegepersonalkosten betreffen, die sind ja schon ausgegliedert, die aber auch die Materialkosten nicht betreffen. Und dann wird in mehreren Schritten das wieder zusammengesetzt als DRG, dass man hinterher auch eine Abrechnung mit der Kasse machen kann. Und wenn man dann hinten drauf guckt, dann ist jede DRG dann ein bisschen anders gewichtet, was die reine Vorhaltevergütung angeht. Schnitt so vielleicht ein Drittel der Erlöse läuft dann über Vorhaltung. Aber es hängt natürlich sehr davon ab, ob das ein personalintensiven, pflegeintensive DRG ist oder eine eher materialkostenintensive DRG ist.
Und das ist genau wie du sagst, Thomas. Ich habe mir auch aus dem Vortrag gemerkt, dass dann letztendlich bei der Vorhaltevergütung doch wieder ein Anteil von mehr als 60% übrig bleibt, den ich über meine Fallzahlen sozusagen bekomme oder nicht die Vorhaltevergütung, sondern es sind 60% außerhalb der Vorhaltevergütung, die dann wieder fallzahlabhängig ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Fallzahlanreiz, der dann da besteht. Und was ich auch mitgenommen habe, eine Vorhaltevergütung, das hast du auch gerade nochmal gesagt, dient ja überhaupt nicht dazu, irgendwie mehr Geld für Personal oder Investitionen und so weiter zu bekommen. Also die in der ökonomischen Situation auf dieser Ebene ändert sich gar nichts für die Kliniken.
Genau. Weder die Entbürokratisierung noch die Entökonomisierung wird, wenn man jetzt das so mit dem heutigen Augen anschaut, diese Reform, weder das eine noch das andere wird eigentlich erfüllt an Versprechen. Vielleicht wird die Qualität tatsächlich besser, wenn man hier eine Konzentration von Leistungen dann bringt, aber die anderen zwei Versprechen, Entökonomisierung, Bürokratieabbau, werden wir nicht erleben mit dem System.
Und noch ein letzter Punkt vielleicht zur Entbürokratisierung. Lauterbach hat jetzt auch den INEC Grouper vorgestellt, schöner Titel dann im Deutschen Ärzteblatt, Zuordnung der Leistungsgruppen auf 12.000 Seiten. Da muss man dann auch zum Thema Entbürokratisierung wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Aber jetzt ganz praktisch gesehen, wir haben jetzt den Grouper. Die Kliniken müssen sich letztendlich auf dieses System ab 27 vorbereiten. Ist denn jetzt oder in den kommenden Wochen der Punkt, wo man als Klinik auch mal seine eigene Berechnung durchführen sollte mit Hilfe des Groupers? Welche Leistungsgruppen habe ich? Wie bilden die sich ab? Was lohnt sich für mich noch und was lohnt sich nicht? Was würdest du den Kliniken da empfehlen?
Sind wir natürlich gespannt. 12.000 Seiten in Papierform muss man erstmal in den Computer packen, bevor man letztendlich daraus einen Grouper macht. Das ist offensichtlich der nächste Schritt. Und dann müssen wir uns natürlich, und das werden sich die Fachgesellschaften genauso wie die Krankenhausträger machen, die werden sich genau angucken, welche Fälle kommen in welche Leistungsgruppe.
Mhm. Und da wieder natürlich der Punkt, ich glaube, es sind verschiedene Softwarefirmen, die dran sitzen, diesen Grouper jetzt auch in das Softwaresystem zu überführen. Was können denn wir als Fachgesellschaften jetzt noch tun? Können wir da überhaupt noch Einfluss nehmen? Also wir werden es natürlich angucken.
Der Grouper wird jedes Jahr ja neu programmiert werden. Das heißt, wir werden uns natürlich ganz genau angucken, welche Leistungen kommen da in die Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie, welche kommen in die allgemeine Innere, welche kommen in andere Fächer. Und das werden wir sicherlich bewerten und dann Hinweise geben, wie da eine Weiterentwicklung aus klinischer Sicht sinnvoll erscheint.
Nochmal aufgegriffen das Thema Leistungsgruppen, Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie. Du hast eben beschrieben, dass wir da eine gewisse Zentralisierung brauchen, um auch als Fach ökonomisch relevant und auch in der Zentralisierung relevant zu bleiben. Was bedeutet das denn also Stichwort Weiterbildung, wenn wir dann sozusagen Leistungsgruppen komplexe Gastroenterologie anbieten, die gar nicht mehr die Breite des Faches anbieten können oder es fallen ja dann vielleicht auch viele Leistungsgruppen in der Peripherie weg. Was bedeutet das für das Thema Weiterbildung?
Das ist ein lösbares Thema. Das heißt, wir müssen uns natürlich in Netzwerken bzw. Verbünden zusammenfinden und hier Weiterbildung im Verbund machen. Ich glaube, dass das auch nicht auf die Schultern des Weiterzubildenden abgewälzt werden kann, sondern es muss tatsächlich Weiterbildungsverbünde geben. Da können sicherlich große Häuser und Universitätskliniken gewisse koordinierende Rollen übernehmen. Lösbar ist das auf der Metaebene auf jeden Fall. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube auch, dass Weiterzubildende da entsprechende Vorteile haben, wenn nicht die gesamte Weiterbildung an einem Haus stattfindet. Das ein gewisses Rotationsprinzip ist vielleicht auch fruchtbar für das System. Schade auch nur hier ist, dass es hier der Finanzierung bedarf und das noch ungeklärt ist.
Wenn man sich das so anhört, gibt es ja so eine generelle Frage auch nach der Selbstdefinition der Gastroenterologie, die ja oft noch zusätzlich die innere Medizin mitschleppt. Wir haben auch gelernt, dass bei bestimmten Leistungen wie der RCP von 800 Häusern überhaupt nur 400 Gastroenterologien sind. Und selbst innerhalb der Gastroenterologie gibt es ja Untergruppen. Und jemand, der eine riesige CED-Ambulanz hat, muss jetzt ja kein Zentrum für endoskopische Resektionen sein. Ist das jetzt schlecht für uns oder müssen wir uns doch in Untergruppen definieren? Oder ist es gerade ein Vorteil, weil es gibt uns nur einmal all or nothing?
Um die Spezialisierung im Fach Gastroenterologie habe ich keine Sorge. Ich denke, da sind wir ja auch auf einem sehr, sehr guten Weg und haben entsprechende Experten in allen Bereichen. Und die finden sich ja unter dem Dach unserer Fachgesellschaft auch bisher schon zusammen. Ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft sein wird. Aber der Spagat mit der Breite unseres Faches und den weiterzuentwickeln, dass wir auch als breites Fach und auch in der Stärke der Basisversorgung eine führende Rolle spielen, glaube, das müssen wir schon als Fachgesellschaft auch weiterdenken und weiterentwickeln und da Angebote machen, das auch darzustellen in unseren Programmen, die wir haben und auch in unserem Fachkongress.
Wobei in diesem System es ja wahrscheinlich so ist, dass dann nur Leute, die in diese Fachgruppe oder in diese Leistungsgruppe kommen, die eine Top-Hepatologie, Top-CED, Top-Endoskopie mit Mindestmengen, wie ist denn das angedacht? Oder muss es dann Zusammenschlüsse mehrerer Kliniken geben?
Naja, du kannst ja dann nicht die großen Kliniken zusammenschließen. Tatsächlich ein Verbund auch hier denkbar. Aber du, die Antwort habe ich nicht. Ich glaube, da müssen wir ganz viel in Richtung Input von Seiten unserer Fachgesellschaft, in Richtung Gehirnschmalz von Seiten unserer Fachgesellschaft jetzt reinstecken, zu sagen, wie kriegen wir diesen Spagat hin, als Gesellschaft diese Breite darzustellen, die wir auch darstellen wollen und auch darstellen können und vielleicht auch besser als andere darstellen können und gleichzeitig auch die Spezialisierung betonen. Auch das kann man ja auch in der Weiterbildung verankern, indem man entsprechende Zusatzweiterbildungen definiert, die dann aufsatteln auf einen Basisgastroenterologen. Aber ich glaube, da muss ganz viel Gehirnschmalz jetzt reingehen und die Vorschläge müssen von uns kommen und die sollten wir uns nicht überhelfen lassen von politischen Akteuren.
Aber eine organisatorische Frage ist ja auch, in dem System dürfen sich da Zentren mit verschiedenen Schwerpunkten, Kliniken, große, kleine, zusammenschließen? Zählen die dann gemeinsam oder weiß man das noch nicht, wie das ausformuliert wird?
Na, jetzt sind wir eher bei dieser Leistungsgruppendefinition wieder und da ist eher eine Zusammenverlegung, eine Leistungsverlegung angedacht im Gesetz. Das heißt, wenn das Land sieht, die Landesbehörde sieht, dass da nah beieinander mehrere Standorte sind, die potenziell eine Leistungsgruppe erbringen können, dann ist im Gesetz klar formuliert, dass da die Behörde dann sagen kann, okay, wir machen eine Zusammenverlegung von Leistungen an einen Standort.
Also ich glaube, in der letzten Folge Ambulantisierung, da waren wir schon sehr in der konkreten Auswirkung und im konkreten Praktischen. Bei den Leistungsgruppen gibt es eigentlich, es gibt Simulationen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie sich das auswirkt. Das ist eine Blackbox, nicht nur für uns, sondern glaube ich auch für die Gesundheitspolitik. Und wie sich das öffnen wird, dieses System, und ob sich das öffnen wird, kann man schlecht sagen. Ich finde immer wichtig, wenn man bei uns die jungen Gastroenterologen fragt, da gibt es ja gerade Aktivitäten zur Weiterbildung, die wollen das breite Fach und möchten sich dann spezialisieren. Also die Denke, und so ist ja eigentlich auch die Versorgungssituation, ist so. Und ich glaube schon, dass sich das System in diese Richtung bewegen werden muss, ja, um auch das Arbeitsfeld so zu schaffen.
Das ist ja, also neben, das war ja ein bisschen eine Sendung aus Bürokratistan. Aber auch am Ende des Webinars, was ihr da hattet, kam das auf. Erstens, wir müssen die Initiative selbst in die Hand nehmen, wie du sagst, Jörg. Und zweitens liegt das Geheimnis wahrscheinlich, dass sich verschiedene Versorgungsebenen zusammenschließen. Und dann entsteht ja auch eine andere Marktmacht, sodass dieses Jeder gegen jeden, was bisher unser System ja stark bestimmt hat, vielleicht dadurch sogar zwangsweise aufgebrochen wird. Und das wäre eine gute Nachricht.
Das sehe ich genauso und da freue ich mich auch drauf, wenn ich ehrlich bin.
Also ich glaube, wir machen hier mal einen Cut. To be continued, würde ich sagen. Vieles ist unklar. Entbürokratisierung und Entökonomisierung sehen wir skeptisch. Es gibt Ideen, wie man das verbessern könnte. Und ja, wir hoffen auf ein offenes Ohr in der Politik, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielen Dank an Jörg und Thomas.
Herzlichen Dank.
Danke.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. bei Gastrogeplauder.